Ja, Gernot Kühn, es wurde schon gesagt, Technologieberater, wir sind gemeinsam im Team, wir begleiten auch Partner, das heißt, wir sind direkt bei Microsoft in diesem Bereich gehobener Mittelstand und begleiten Partner bei ihren Office 365-Projekten. Das ist momentan unser Thema.
Genau, also mein Name ist Drake Herrmann, wie der Gernot schon sagte, auch im gleichen Team. Vor allen Dingen rund um Productivity, Office 365 und eben auch SharePoint begleiten wir Partner, aber auch unsere Kunden und wollen euch heute eben mal mitteilen, was es momentan Neues im im SharePoint 2016 gibt für neue Funktionen und Features.
Genau. Es gibt, ich persönlich habe eine relativ lange SharePoint-Historie, du auch relativ bezogen auf Lebensalter. Ich hatte da länger Zeit, also mich damit zu beschäftigen. Es gab eine Zeit, da habe ich dieses Teil auch installiert. Es gibt Lachen im Raum, der eine oder andere kennt es wieder, SharePoint 2001, oder? Die erste Quizpreisfrage, welche Art von Datenbank, wie hieß die noch, wer weiß, war da drunter? EDB von Exchange, genau. Hatte man damals als sehr sinnvoll erachtet, das zu tun. Bei größeren Dokumenten lustiges Verhalten, 4 Kilobyte große Beutel wieder zusammenzubasteln. Für E-Mails absolut gut, aber dann irgendwann mal ist man in eine relationale Datenbank dann übergegangen. Da gab es noch eine Liste von Funktionen, die hat also auf diese Packung drauf gepasst. Heute ist es unübersichtlicher. Aus dem Grund haben wir uns den Vortrag zusammengestellt und einmal aus unserer Sicht, also absolut subjektiv, aber aus unserer Erfahrung her, mal 10 sinnvolle Funktionalitäten von SharePoint 2016 herausgelistet, die wir jetzt präsentieren werden. Das ist kein Ranking, das ist also eine Reihenfolge, die teilweise untereinander inhaltlich verbunden ist, also keine Liste, jetzt ist die Nummer 1 und dann die Nummer 10, sondern die sind also sequenziell gleichwertig.
Genau. Fangen wir an. Genau. Ja, der Gernot hat schon gesagt, auch ich habe eine Historie, ich war eine Zeit lang im Consulting bei Microsoft, das heißt nicht ganz so lange wie der Gernot, ich bin seit 5 Jahren mit dem Thema SharePoint unterwegs und habe damals leider noch nicht die Hände an SharePoint 2001 anlegen können. Und genau, fange jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an, das Thema Minroll. Verteilen und starten von Diensten beim Deployment. Ist jetzt neu mit dem SharePoint Server 2016. Wie lief es denn bis 2016, wenn wir eine SharePoint-Farm aufsetzen wollten? Es war klassischerweise so, dass ich mir eine Architektur überlegt habe. Ich brauche einen Satz an Frontend-Servern, einen Application-Servern, SQL-Servern, wie auch immer die Farm skaliert und groß sein sollte. Und habe dann anhand von Empfehlungen, die zum Beispiel im Technet standen, auch überlegt, welchen Service lasse ich auf welcher Farm tatsächlich irgendwo laufen, um dann eben in meinen Skripten, die ich hatte, die entsprechend zu starten und aufzusetzen. Das heißt, ich habe mir im Prinzip die Farm-Topologie überlegt, basierend aus eigenen Erfahrungen, basierend aus Empfehlungen Technet und die dann eben mehr oder weniger eigenständig in meinen eigenen Skripten hochgezogen. Das hat einen gewissen, ich sag mal, manuellen Aufwand gehabt, wenn man zumindest die Skripte das erste Mal aufsetzt oder wenn man sich bei Kollegen bedienen muss und auch eine Einführung bekommt, wie so ein Skript funktioniert oder eben auch aus, ich sag mal, Quellen aus dem Netz bedienen konnte. Nichtsdestotrotz gab es dann immer irgendwo einen Bedarf, das nochmal irgendwo anzupassen an die eigenen Bedürfnisse. Und in SharePoint 2016 gibt es jetzt eine neue Funktion, die nennt sich Minroll. Und diese Minroll nimmt einen das zum Teil ab. Das heißt, wir haben einen vordefinierten Satz an sogenannten Serverrollen, der SharePoint 2016 mitbringt. Und wir müssen jetzt nicht mehr für diese verschiedenen Rollen jeden Service einzeln definieren und dann auch selber im Skripten hochstarten, sondern wenn ich mich entscheide, eine von diesen Min-Rollen als Basis für meine SharePoint-Farm zu nutzen, dann kommen die mit einem gewissen definierten Satz an Serverrollen schon daher. Da gibt es auch einen ganz netten Technet-Artikel dazu, welche das sind. Momentan gibt es die vordefinierten Rollen für Web-Frontend-Server, für Application-Server, Distributed Cache Search und Single-Server, sowie für Custom. Custom heißt im Prinzip, wenn ich mich entscheide, ich möchte diese vorgefertigten Rollen tatsächlich gar nicht nutzen, ich habe spezielle Anforderungen, die diese vorgefertigten Rollen nicht erfüllen, kann ich weiterhin sagen, okay, ich definiere mir den Satz an Services und Diensten, die auf dem Server laufen, selber, dann nehme ich einfach während der Installation diese Custom-Rolle. Single-Server gibt es ebenfalls auch noch, so wie in den anderen Varianten davor im SharePoint 2016, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Der Single-Server, wenn ich den installiere, der kommt nicht mehr mit einer Datenbank. Im SharePoint 2013 war das so, dass ich mit einer SQL Express im Prinzip das Ding einmal komplett One-Click-mäßig hochziehen konnte. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich muss mich jetzt um eine eigene Datenbankinstanz kümmern, wenn ich die Single-Server-Variante wähle. Und ich kann auch keine lokalen Konten mehr nutzen. Das heißt, ich brauche zwingend ein Domain-Konto, um die Farm auch als Single-Server hochzuziehen. Das heißt, irgendwo muss ich einen DC hinstellen, den ich dann entsprechend anzapfen kann. Das heißt, diese Standalone-Variante, die gibt es so nicht mehr. Aber man kann sich über die Single-Server-Mini-Rolle tatsächlich eben durch manuelles Hinzufügen von SQL und DC selber wieder hinbauen. Das funktioniert ziemlich gut. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn ich das konfiguriere? Ich glaube, die Ausgangssituation ist klar, Prerequisiten, Binaries installieren, DB muss vorhanden sein und der Name-User muss vorhanden sein und dann kann ich im Prinzip entweder das Ganze skripten oder eben über die Configuration GUI mir noch zurecht konfigurieren. Wichtig ist, wenn ich skripte, es gibt jetzt bei PS-Config als auch bei NewSPA-Config-Database ein neues Parameter, das nennt sich Local-Server-Role und da muss ich eine von den Serverrollen, die mir SharePoint 2016 anbietet, angeben, ansonsten fällt es auf die Nase. Das heißt, wenn Sie 2013 Skripte nochmal wiederverwenden wollen, es geht weitestgehend, achten Sie darauf, dass Sie einfach diesen Parameter hinzufügen. Über die Oberfläche sieht das tatsächlich relativ bekannt aus. Also wir definieren einfach unsere Klassiker, Datenbank, Anmeldeinformationen und so weiter und so fort. Und irgendwann komme ich dann zu diesem Dialog, wo ich dann eben die Möglichkeit habe, mir eine von den Serverrollen auszusuchen, die ich gerne installieren möchte. Das ist ein kleines Preview. Jetzt im Feature-Pack, was heißt Preview? Das Feature-Pack ist ja offiziell released, aber im Feature-Pack sind jetzt noch zwei zusätzliche Rollen hinzugekommen. Gehen wir aber später nochmal im Detail drauf ein.
Sehr schön. Der erste Punkt, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir gehen so wirklich Schritt für Schritt durch. Der zweite Punkt unter dem Stichwort Compliance, Data Loss Prevention, Richtlinien einrichten. Das ist Teil seiner Funktionalität, die aus dem Exchange-Server her bekannt ist, die in den SharePoint-Server kommt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, unter dem Compliance Policy Center diese Data Loss Prevention Richtlinien per Vorlagen zum Beispiel mir einzurichten und dann über eine laufende Suche, also was steckt dahinter, über eine laufende Suche, dann zu erkennen, ob schützenswerter Content in meinem SharePoint vorhanden ist, der möglicherweise eine Freigabe bedarf oder vielleicht nochmal besonders geschützt werden kann. Das heißt, das ist etwas, was ich hier einrichten kann in dem Compliance Policy Center, also einen ganz, ganz speziellen Website, die ich natürlich einrichten und konfigurieren muss. Das möchte ich gerne Schritt für Schritt einfach mal durchspielen. Vorab in dieser Folie dargestellt, was muss ich alles machen. Das basiert auf der SharePoint-Suche. Das heißt, die dauerhaft natürlich die verschiedenen Content, die Inhaltsquellen praktisch auch indiziert hat und durchsucht hat. Lauffähig, das muss vorhanden sein. Dann muss dieser Content natürlich gecrawled werden, also es muss durchsucht werden, muss indiziert werden, also es muss up and running sein sozusagen. Dann richte ich das eDiscovery Center ein, das ist die zentrale Stelle, wo ich dann das Compliance Center auch einrichten kann, erstellen kann. Dann richte ich Abfragen ein und diese Abfragen letztendlich über Richtlinien dann zugewiesen auf zum Beispiel auf eine Website Collection oder auf spezielle Webseiten, wo ich vermute, dass da diese Richtlinie sehr gut geeignet ist. Zeigen wir das kurz mal. Ich habe das hier in einigen Screenshots einfach mal im Durchlauf sichtbar. Data Loss Prevention Policy. Das ist über eine Vorlage, die ich nutzen kann. Ich definiere das, nutze eine Vorlage. Hier sind einige Vorlagen vorbereitet. Das ist sehr USA-lastig. Es gibt auch andere Vorlagen, die man nutzen kann. Aus meiner Erfahrung, und wir haben auch noch im Consulting noch mal uns erkundigt, haben wir jetzt keine zentrale Quelle gefunden, wo es Vorlagen für deutsche Richtlinien gibt. Wenn sowas bekannt ist, kann man das natürlich publizieren, kann man einrichten. Wir haben den Eindruck, dass das lokal dann gemacht wird und genutzt wird, aber in der Form nicht weiter publiziert wird. Es wäre natürlich, wenn man sich orientiert, zum Beispiel am BDI, dass man Low, Medium, High Impact, Business Impact oder dass man bestimmte zum Beispiel Patentnummern, die im Deutschen eine Relevanz haben, dass man darauf sucht, also und dass vielleicht Vorlagen darauf einrichtet. Dann sieht man weiter unten, an wen wird letztendlich dieser Report gesendet. Auch vielleicht vorab ein gutes Best Practice natürlich, dass man dafür eine gewisse Sicherheitsgruppe einrichtet, die dann auch diese Berechtigung hat, diese geschützten Dokumente, die ja dann geschützt werden, über diese Richtlinie auch wieder freizugeben. Also dass man da eine gewisse, sagen wir mal, Rahmenbedingungen schafft, damit auch sinnvoll mit diesen Richtlinien gearbeitet wird. Dann habe ich noch Checkboxen, wird jemand notifiziert, also wird jemand praktisch informiert, dass da etwas geblockt wird, gibt es ein Pop-up, wo der Anwender auch darüber informiert wird, was gerade passiert ist mit seinem Dokument. Wer hat dann die Berechtigung auf dieses Dokument, also Kollegen zum Beispiel aus dieser Security-Gruppe, können dieses Dokument dann nochmal explizit anfassen und freigeben oder auch der letzte Ersteller oder der Generator, der dieses Dokument abgelegt hat in die Bibliothek. Also diese Richtlinien kann ich dort in dieser, also diese Einstellung kann ich in diese Richtlinie vornehmen und dann als nächstes würde ich diese bestehende Richtlinie dann einer bestimmten Zeit-Collection zuordnen, würde die auswählen, also wo greift dann diese Richtlinie, auf welchen, ich werde das nicht im ganzen Intranet, sondern vielleicht in speziellen Bereichen, wie zum Beispiel wäre das ein Extranet-Szenario, wo ich vielleicht eine gewisse, sagen wir mal, eine höhere Sensibilität habe, dass Dokumente auch mit extern getauscht werden und darauf würde ich die vielleicht lenken, wähle die aus, also wähle die entsprechende Vorlage, die ich definiert habe, weise die zu und dann habe ich es letztendlich in dieser Liste, wenn ich eine ganze Reihe von Richtlinien definiert habe, hier an dieser Stelle sind die verfügbar und dokumentiert und dann im letzten Schritt würde man sehen, was passiert. Dann auf der Endanwenderseite, das heißt, hier bin ich auf einer SharePoint-Site, Research and Development, also etwas, was möglicherweise schützenswert ist in diesem Beispiel. Und dann habe ich ein Dokument rechts unten, was Patentinformationen schon in der Bezeichnung hat. Demo sei Dank, ist das jetzt also geradlinig. Und dann würde man aber trotzdem aufgrund der Richtlinie würde inhaltlich erkannt werden, da gibt es vielleicht Patentinformationen, ein bestimmtes Algorithmus, der erkannt wird und darauf wird praktisch diese Richtlinie, die greift dann und dann wird dieses Dokument letztendlich geschützt und kann dann über eine spezielle Freigabe, wende dich an den, Achtung, also dieses Pop-up erscheint dann und der Anwender kriegt also da einen Dialog gelistet. Das zweite Punkt, Data Loss Prevention. Kommt zum nächsten Thema. Genau. Du bist wieder.
Der nächste Punkt, ihr merkt schon, wir springen so ein bisschen, aber das ist auch durchaus gewollt. Zero Downtime Patching. Vielleicht kurz zur Historie auch dazu. Wie war es denn bisher in den SharePoint-Farmen, wenn ich Patches installieren wollte? Die Annahme, die dahinter liegt, ist, dass wir zum einen, also grundsätzlich erstmal eine hochverfügbare Farm haben. Ansonsten macht das Szenario tatsächlich ja gar keinen Sinn. Und bis einschließlich 2013 war es so, dass ich für den Schritt, die Patches zumindest mal zu installieren auf den Servern, durchaus die Verfügbarkeit der Farm entsprechend sicherstellen konnte. Das heißt, ich habe es nur auf dem einen Stream installiert, die durchgebootet, wenn nötig, und dann auf dem zweiten Stream. Das war soweit auch bis 2013 gar kein Problem. Das Problem war allerdings, wenn ich dann später das Upgrade tatsächlich auch durchführen wollte auf der Serverfarm. Dann hatte ich irgendwann den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss ein bestimmtes Wartungsfenster haben, wo der SharePoint-Server 2013, 2010 nicht verfügbar, nicht erreichbar ist. Einfach um das Upgrade komplett auf allen Kisten gleichzeitig tatsächlich zu installieren. Es gibt da theoretisch einen Workaround, der ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Man könnte sich eine vollständige Failover-Farm, die den kompletten Datensatz hat, erzeugen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein realistisches Szenario, aber es gab zumindest theoretisch die Möglichkeit, auch das im SharePoint 2013 zu umgehen. Im SharePoint 2016 hat sich das geändert. Das heißt, der ganze Prozess, wie ich eben die Patches installiere, grundsätzlich auf den Maschinen, ist identisch geblieben. Das heißt, da haben wir keine Änderungen im Vergleich zu den vorherigen Varianten. Was jetzt allerdings sich geändert hat, ist, dass ich eben das Upgrade nicht mehr auf allen Maschinen gleichzeitig machen muss, die in der Farm sind und damit die Farm komplett lahmlege für einen Zeitpunkt, sondern ich kann das immer nur auf einem Teilset der Server in einer Farm durchführen, sodass immer ein anderes Subset innerhalb der Farm tatsächlich verfügbar ist für Zugriffe vom Nutzer. Das ist die Neuerung. Da gab es diverse Artikel, die da vielleicht auch im Technet oder auf MSDN zu ein bisschen Verwirrung geführt haben. Aber de facto ist die Änderung auf dem Schritt passiert, der das Upgrade, nachdem ich die Patches installiert habe, durchgeführt. Und damit können wir im SharePoint 2016 mit einer klitzekleinen Einschränkung, was die Cache-Server angeht, die haben noch einen Spezialfall, da gehe ich jetzt nicht eben drauf ein, aber grundsätzlich auch eine SharePoint 2016 Serverfarm patchen, ohne dass wir eine Downtime haben. Bedingung ist auch hier wieder, ich muss natürlich erstmal eine grundsätzlich hochverfügbare Farm haben, ansonsten funktioniert es natürlich auch hier wieder nicht. Im Prinzip können wir es jetzt einem kleinen Beispiel mal durchspielen. Wir gehen davon aus, dass wir die ganzen Patches erstmal auf den verschiedenen Farmen installiert haben und aus verschiedenen Farmen, Servern in der Farm installiert haben. Beginnen dann damit, dass wir eben erstmal die SQL-Server patchen. Das ist optional, das muss nicht zwingend sein, dass wir die zuerst starten. Machen dann das Upgrade auf dem App-Server 1 und dann führen das Upgrade durch, nur auf dem App-Server 1, starten ihn dann durch. Gehen dann auf den Web-Frontend 1 unserer Farm, nehmen ihn aus dem Load-Balance raus, führen das Upgrade durch, führen ihn dem Load-Balance wieder zu, wiederholen den Schritt für die Server 2 bis 4. Das heißt, ich mache das für jeden Server immer einzeln und nicht für alle gleichzeitig. Und zum Schluss mache ich das Upgrade noch auf den App-Servern 2 bis 4 und wir haben im Prinzip die Farm komplett durchgepatcht. Und damit wäre das Thema auch abgehakt. Gernot, weiter geht's.
Mit mir?
Entschuldigung, ist ja das nächste mein Thema.
Ja.
Absolut richtig. PowerShell.
Knapp vorbei.
wichtige neue Commandlets. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, aber da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich gehe zum einen erstmal darauf ein, was gibt es nicht mehr. Es gibt ein paar Funktionalitäten, die sind rausgeflogen aus dem SharePoint 20 Server 16 im Vergleich zu 13. Und hier, ich sag mal, das ist auch nur ein Ausdruck davon, aber ich finde, das ist wichtig zu wissen, das ganze Thema Workmanagement. Falls das irgendjemand in seiner Farm mal genutzt haben sollte und jetzt gedenkt, diese Skripte auch zu nutzen für eine SharePoint 2016 Serverfarm, dann werden die Skripte vermutlich nicht funktionieren, denn diese sind de facto in 2016 nicht mehr verfügbar. Das heißt, im Zweifelsfall Skripte aktualisieren, ansonsten fällt es da das erste Mal auf die Nase. Es gibt noch eine ganze Menge weitere deprecated Features in 2016. Duet zum Beispiel wird nicht mehr unterstützt. Foundation auch nicht mehr. Forefront Identity Management Client, Excel Services. Also es gibt eine ganze Menge Änderungen im Vergleich zu 2013, die sich da getan haben. Rein aus PowerShell-Sicht, neue Sachen sind viele Dinge, die zum Beispiel vor allen Dingen rund um das Farm Lifecycle Management sind. Zum einen zum Deployment. Ganz oben das erste nochmal, der Befehl, den gab es vorher auch schon, aber was Neues ist eben auch hier wieder das Parameter Local Server Role, was einhergeht mit dem Thema Mini Role, was wir ganz am Anfang hatten. Also das heißt auch hier aufpassen, dass die Skripte im Zweifelsfall angepasst werden. Ich habe die Möglichkeit, dann auch wieder im Zusammenhang mit Mini Role SP Server Rollen zu wechseln. Das heißt, ich habe ein Web-Frontend aufgesetzt über Mini Role und entscheide mich hinterher, dass es ein App-Server wird, habe ich dafür ein entsprechendes Kommando, um das zu machen. Services starten, stoppen, ich kann jetzt mit dem PowerShell-Kommando die Central Admin von einem Server wegnehmen und dergleichen. Und auf ein Thema möchte ich jetzt im Detail eingehen, das ist das Thema Website Management, da hat sich auch was Spannendes getan. Das ist auch mein Thema, ja. Ich gehe nicht wieder über dich. Das ist das Thema Fast Site Creation. Vielleicht ein Punkt, der ja, dem einen oder anderen schon mal aufgefallen ist, wenn er Webseiten erzeugt, das dauert im SharePoint durchaus etwas lange. Je nachdem, wie die Farm aufgesetzt ist. Mal ganz plakativ dahin geführt, ich habe jetzt so ein Standard PowerShell, wie es bis 2013 oder durchgeführt wird. Das heißt, als Admin hat man seinen Satz an Site-Collections, die man aufsetzen will. Gerade in großen Farmen ist das ein Thema, wenn ich schnell viel Site-Collections aufsetzen will, immer wieder hintereinander, mehrere hundert Stück, kann das durchaus eine Weile dauern. Das heißt, man hat sein Shell-Skript gebaut, abgeschickt und ist dann erstmal Kaffee trinken gegangen. Was hat de facto echt eine Weile gedauert, bis es losging. wenn man dann den Kaffee, je nachdem, wie viele Side-Collections man erzeugen möchte, getrunken hat, vielleicht noch einen Donut gegessen und einen ausführlichen Plausch mit einem Kollegen hatte, ist man dann mal zurückgegangen und hat geschaut, okay, hat geklappt oder auch nicht. Das geht jetzt im SharePoint 2016 eine ganze Ecke flotter. Und zwar mit einer neuen Methodik des Templatings. Jetzt werden viele sagen, ja, Templates gibt es ja auch schon vorher, Side-Templates ist ja nichts Neues. Der Trick, der hierbei ist, dass wir das Template erstmal in der Content-DB, in der wir die neue Site anlegen wollen, erzeugen und dann im Prinzip nicht über das Objektmodell die Seite oder die SharePoint-Seite neu erzeugen, sondern wir machen es einfach durch eine Kopie in der SQL-Datenbank, was enorm viel schneller ist. Das heißt, wir müssen im Prinzip ein Site-Template, STS1, STS0, welches auch immer, erstmal für das Fast Site Creation enablen. Ja, dafür gibt es die oberen Commands. Das heißt, ich sage erstmal, okay, ich möchte dieses Site Template nutzen und erzeuge mir dann in der Content-Datenbank, in der ich später auch die Site Collection erzeugen möchte, das entsprechende Master. Das machen wir über den zweiten Befehl. Und dann kann ich auf Basis dieses Masters hergehen und sagen, ich möchte mir Site Templates erzeugen davon. Im Prinzip hat sich an dem Befehl, der da dafür genutzt wird, nicht viel getan, bis auf das allerletzte Parameter. Das heißt, create from Site Master. Das ist zwingend Voraussetzung, damit ich eben dieses Fast Site Creation nutzen kann. Wenn ich das ohne diesen letzten Parameter ausführe, das unterste Kommando, dann hat sich da im Prinzip auch nichts geändert, dann funktioniert das weiterhin über den alten Weg. Das würde ich jetzt einfach mal kurz demonstrieren. Ich habe dazu mir in Azure, jetzt muss ich das natürlich hier noch ganz clever auf den Bildschirm bekommen. Ha, wunderbar. Eine Maschine angelegt und was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich das Template schon mal angelegt. Also im Prinzip, wenn wir die ersten beiden Kommandos, die wir vorhin gesehen hatten, durchgeführt haben, dann bekommen wir in unserer Site Collection List hier unten, sieht man es ganz gut, eine Master Site Collection, die heißt Site Master und hat danach eben eine GUID. Das heißt, die sehen wir auch in unserer Site Collection Übersicht in der Central Admin. Das habe ich schon mal gemacht. Wenn ich jetzt dahergehe und sage, ich führe die entsprechenden Kommandos aus, um die Site Collection von dem Template zu erzeugen, dann machen wir das einmal auf die alte Variante, dass wir uns, wo haben wir das PowerShell da, auf die alte Variante nennen, eine Site Collection erzeugen. Ich lasse ihn einfach mal laufen. Ja, die gibt es natürlich schon. Achso, nee, die Voraussetzung natürlich nicht erfüllt, um das zu machen. Wir müssen natürlich erstmal sagen, dass wir mit dem PowerShell sprechen wollen. Ohne das. Na. Ja, das mache ich gleich. Das ist ein Problem mit dem. Mit der Auflösung von dem Laptop. Ich habe die Lupe schon offen. Wenn es dann durchgelaufen ist, zeige ich dann auch nochmal. Der misst jetzt gleich die Zeit und dann mache ich die Schrift etwas größer. So, und jetzt. Muss natürlich noch sagen, dass die Seite schon existiert. So, neuer Versuch. Jetzt müsst ihr zumindest verstehen, was ich von ihm will. Und in der Zwischenzeit, während er das erstellt, kopieren wir uns schon das Kommando für die schnelle Variante und dann vergleichen wir hinterher einfach mal die Zeiten. Ich muss dazu sagen, die Kiste, die ich jetzt hier habe, das ist eine Single-Server inklusive Datenbank und, so wie man es Best Practice nicht macht, auch noch den Domain-Controller drauf. Deshalb ist das jetzt nicht unbedingt die schnellste Maschine. Aber wir sehen schon, also es
dauert.
Zieht sich eine Weile hin. Und der Fast-Site-Creation-Prozess.
Was hast du gesagt? Donut essen, Kaffee holen, in Kollegen, Gespräch suchen.
Genau.
Also ich wäre bereit.
Genau. Also auf einer hochperformanten Farm dauert es natürlich nicht ganz so lange, das ist klar. Nichtsdestotrotz, wenn es einfach über die pure Menge passiert, zieht sich dann natürlich schon eine ganze Weile hin. Wir können mal in der Zwischenzeit die Lupe anmachen. Das war ein bisschen was sehen, was hier passiert. Ja, das war vielleicht doch ein bisschen viel. So, das heißt, er ist immer noch am Erzeugen. Wir geben der Sache jetzt noch ein paar Sekunden, wenn es dann nicht durch ist. Ich habe davon auch schon einen Screenshot gemacht, dann schauen wir uns einfach den an. Ah ja, okay. Nee, er ist noch am Machen.
Jetzt guck im Screenshot und dann gucken wir nochmal zurück.
Genau. Okay, jetzt haben wir es durch. Ja. Jetzt starten wir zumindest den zweiten noch an.
Angedroht.
Also wir sehen, jetzt hat es eine Minute, 35 gedauert. Wie gesagt, das ist eine sehr langsame Kiste. Das mag jetzt nicht unbedingt die Referenzzeit sein. Jetzt schmeißen wir es an und schauen uns hinterher an. Und gehen wieder in die Präsentation hinein. Jetzt haben wir es genau falsch rum. Genau. Also wie gesagt, das hatten wir gerade gesehen, der Sidemaster muss angelegt werden und ich hatte es bei dem Test zu Hause mal gemacht. 59 Sekunden hat es für den alten Weg gedauert, 45 Sekunden für den neuen Weg. Das sind jetzt eine Differenz von 15 Sekunden. Das sagen viele, ist ja jetzt gar nicht so viel Unterschied. Die Kiste, auf der ich das ausgeführt habe, ist generell sehr langsam. Das heißt, wenn man da jetzt eben die Grundschnelligkeit noch abzieht, ist es in Summe eine ganze Ecke flotter. Gernot, jetzt bist du auch mal dran.
Sehr schön, wunderbar. Wir haben praktisch die Hälfte, oder wäre das dann bei 10? Genau.
Ungefähr,
ja. Halbzeit. Und wir kommen jetzt zu einem benennen, zu einem Thema, was anders ist. Ist das jetzt eine Funktion von SharePoint 2016? Wir haben es trotzdem mal reingenommen. Es wird auch in Blogs und in der Presse wird das immer sehr positiv hervorgerufen. Ah, SharePoint 2016, es gibt die Möglichkeit des Hybrid-Deployment. Das hatte ich natürlich vorher auch schon. Wir wollen aber trotzdem aufzeigen und das nochmal explizit herausstellen, dass es mit SharePoint 2016 geradliniger geht, dass es einfacher geht, dass diese Szenarien sich stärker auch integrieren in meine lokale Installation vom SharePoint 2016 On-Premise. Und etwas ist, was sicherlich für den einen oder anderen auch Sinn macht. Das wäre so die Gelegenheit, kurz mal die Frage in die Runde, signalisieren Sie kurz mal mit Handzeichen, wer von Ihnen hat oder denkt konkret nach über Hybrid-Deployment, also über die Möglichkeit, SharePoint 2016 zu integrieren in die Lokale. Das sind also 28%, also ein Drittel, das ist interessant. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass 67% der mittelständischen Unternehmen sich mit Hybrid, also allgemein gesehen, nicht auf SharePoint nur bezogen, sondern allgemein mit Hybrid beschäftigen. Ich glaube, da ist ein Trend zu sehen und ich finde das auch interessant, weil diese Frage, wenn ich die vor 2 Jahren gestellt hätte, gibt es 1, 2 Handzeichen. Also da entwickelt sich etwas, vielleicht als Feedback für Sie. Also auch da 2, 3 Folien dazu, ohne da zu sehr in die Tiefe oder ins Detail zu gehen. Wir haben wirklich für jede Feature sozusagen, für jede Funktionalität ja so 5 Minuten gefühlt eingeplant. Das heißt, warum eigentlich Hybrid? Warum habe ich eine höhere Flexibilität? Das hat aus Performance, aus Skalierungsgründen, möglicherweise ist das ein Punkt. Ich kann meine On-Premise Installation, meine On-Premise-Anpassung kann ich mitnehmen. Das ist so ein bisschen, das geht so ein Mix, auch diese Bezeichnung. Ich kann natürlich auch verschiedene Lokationen möglicherweise anders bedienen. Ich könnte über Niederlassungen vielleicht anders nachdenken, denen vielleicht auch eine andere Möglichkeit eines Intranet-Zugriffs gewährleisten. Es gibt aber auch regulatorische Gründe, die dafür sprechen, dass ich in einem Hybrid bleibe. Und die Managebarkeit, da hat sich einiges getan und da ist SharePoint 2016 darauf vorbereitet, zum Beispiel auch die Benutzerführung dann an einer Stelle auch zu organisieren. Letztens habe ich mit jemandem über die Folie gesprochen und der hatte gesagt, das ist diese Auflistung, das sind praktisch auch Gründe, die dagegen sprechen, in die Cloud zu gehen. Also wenn man das will, kann man das auch so schön interpretieren. Und ich habe eine ganze Reihe von Diskussionen mit Kunden geführt, die grundsätzlich gegen die Cloud sind und erstaunlicherweise dann doch über diesen Hybrid-Ansatz eventuell dann doch einen Zugang dazu gefunden haben und gesagt, okay, der Teil, der kann auf alle Fälle auch in die Cloud. Also das stört uns nicht und das ist super. Also vielleicht auch für Sie einfach als Anregung, was könnten das für Szenarien sein? Auf der einen Seite könnte das ein Szenario sein, wo ich die Migration in die Cloud mal teste, mal starte, mal probiere, mich mit diesem Thema auseinandersetze, möglicherweise über also eine gemeinsame Benutzeradministration, zum Beispiel die Einrichtung der Federation Services, mal ein Gespür dafür bekomme, wie, was bedeutet das, dass meine Benutzer eben praktisch in eine Cloud synchronisiert werden, einfach das schon mal vorbereiten. Das ist sicherlich ein Szenario. Das andere Szenario könnte sein, dass ich wirklich für eine längere Zeit in diesem Hybrid-Szenario verharren möchte. Und ich glaube, das ist ein blöder Spruch eigentlich, aber erstaunlicherweise benutze ich ihn trotzdem immer wieder, dass Hybrid das neue Cloud ist. Ist doof eigentlich, oder? Aber ja, ich habe es trotzdem gesagt. Ich glaube, da steckt wirklich was dahinter. Ich führe Diskussionen mit Kunden, die sagen, das kann ich nachvollziehen, diese Art von Szenario für die nächsten Jahre. Unsere Strategie sieht so aus, dass wir nach wie vor vieles on-premise haben und Teile und spannende Sachen. Bitte geben Sie mir gute Tipps, was das sein könnte, die würde ich aus der Cloud beziehen. Und diese spannenden Sachen und diese interessanten Dinge, die habe ich mal auf der nächsten Folie mal aufgelistet. Einfach wird es mit SharePoint 2016, dass ich zum Beispiel diesen App-Launcher, dass ich den mixen kann. Das heißt, dass ich wirklich für den Benutzer, dass möglicherweise in diesem App-Launcher, dass ein Mix drin ist von Funktionalitäten, die on-premise kommen, aber die vielleicht auch additiv aus einer Cloud-basierten Lösung kommen. Und da haben wir auf der linken Seite, was können das für Apps sein? Dahinter verbergen sich natürlich dann irgendwelche Szenarien. Das ist OneDrive for Business. Das heißt, dass ich einen Teil des OneDrive für bestimmte Anwender über eine cloudbasierte Lösung bereitstellen, die zum Beispiel stark unterwegs sind, die remote arbeiten, die für einen mobilen Zugriff von unterwegs einfach ein anderes Szenario bekommen und dann würde ich das an der Stelle zum Beispiel auch mixen. Also Zugriff über moderne mobile Apps, das sind Modern Workplace-Szenarien, wo ich mal starte und beginne, nicht top-down das ganze Unternehmen damit irgendwie verwirre von heute auf morgen, sondern vielleicht wirklich nur Information Worker, die heute es gewohnt sind, vielleicht mit ihrem eigenen Device auch von unterwegs zu arbeiten zu können. Und denen stelle ich einen Teil ihrer Arbeitsumgebung über zum Beispiel OneDrive for Business an Dokumentenaustausch, möglicherweise auch mit ihren Kunden zur Verfügung. Dann wären so Szenarien vielleicht noch Project online und so weiter, Visio. Also das wären so Szenarien, die eigentlich ganz spannend wären. Der nächste Punkt ist Yammer. Wer mich näher kennt, der weiß, dass ich die letzten 2-3 Jahre im Auftrag von Yammer durch die Unternehmen gezogen bin mit der großen Yammer-Fahne und habe so Social Networks auch implementiert und habe da auch interessante Erfahrungen sammeln können, auch in Bezug auf Einführungsszenarien im Unternehmen. Was ich allerdings positiv mitnehmen möchte und hier auch darstellen möchte, ist, dass es sehr gut geeignet ist, gerade in diesen externen Austausch. Also gar nicht so sehr primär intern, sondern dass man mit Kunden, mit Projekten, einer gemeinsamen Austauschplattform, und da ist ein sehr flexibler Einsatz, zum Beispiel auch von Yammer, sehr gut geeignet. Wir haben es gerade Vormittag, die Martina Grohm hat auch darüber gesprochen, dass das zum Beispiel Szenarien sind über eine gemeinsame Benutzerverwaltung. Und das ist jetzt machbar, dass ich das nicht mehr mixen muss als Administrator, großen Overhead habe. Ich gehe in den Tenant rein und da richte ich das ein und dann habe ich mein On-Premise und dann sind das irgendwelche anderen Benutzer, dann müssen die sich wieder neu anmelden, weil ich Single Sign-On irgendwie nicht verstanden habe. Also wenn ich das eingerichtet habe als Administrator, dann kann ich auf diese Möglichkeiten zugreifen. Ich möchte ganz kurz noch diese Folie beenden, obwohl da wirklich sehr viel drin steckt. Sites, eigene Seiten, einzelne Seiten, die ich vielleicht nach außen publiziere, wo ich vielleicht zum Beispiel gemeinsames Projektmanagement mache, das macht Sinn, darüber nachzudenken, das nicht on-premise zu hosten, sondern wirklich ganz gezielt auch individuell freizugeben. Bei Office 365 Video, da drängt es sich ja förmlich auf. Also wenn ich da das Gespräch suche mit Kunden, und vielleicht können Sie das auch für sich selber nachvollziehen, was sind gute Szenarien für eine eigene interne Videoplattform? Das sind Schulungen, das sind Szenarien, wo man ad hoc Videos vielleicht von Reparaturaufträgen vor Ort auflistet und die mitgibt und so. Eine eigene Videoplattform on-premise einzurichten, das ist etwas, was unter Hardware und unter Performance-Gesichtspunkten möglicherweise etwas ist, wo man so ad hoc als Administrator nicht draufkommt und auch die Freigaben monetär nicht bekommt. Und das wäre etwas, das kann ich ja einfach dazu schalten. Dann kann ich einfach diesen Service, ich lasse alles, wie es ist, und diesen Service hole ich mit rein. Und der nächste Punkt, Delve zum Beispiel, auch das ist etwas, eine mit einer hohen Performance versehene Suche, dokumentenbasiert, Office Graph, sowas nachzuprogrammieren im Unternehmen über eine eigene Suchmaschine. Das ist etwas, was große Unternehmen vor ein paar Jahren gemacht haben und, glaube ich, in Zukunft in der Form nicht mehr machen werden. Also, abschließend, Hybrid bietet sehr viele Möglichkeiten. Warum stellen wir es hier vor? Weil SharePoint 2016 rein von der Administration und von den Möglichkeiten genau dafür vorbereitet ist. Und wir werden das später nochmal in ein, zwei Funktionalitäten auch nochmal zeigen. Eines der schönen Funktionalitäten, die ich dann, wenn ich hybrid arbeite, möglicherweise auch nutzen kann, ist eine Überlegung, dass ich den Suchindex in die Cloud publiziere, dass ich also Hybrid-Search zwischen meinen On-Premise-Suchmaschinen und einer online bereitgestellten Suchindizierung einrichte. Wie sieht sowas aus? Kurzer Text dazu, ich spreche einfach drauf. Dass der Index publiziert wird, die Dokumente bleiben an der Stelle, wo sie sind, aber der Index letztendlich zusammenkommt zwischen On-Premise und Online, ich praktisch skalieren kann mit dieser Online-Suche und dass ich trotzdem als Anwender eine Mischung habe, auch in meiner Präsentation der Ergebnisse nach Relevanz, nach Ranking, also das wird miteinander gemischt und dargestellt. Kurzes Schaubild dafür. Wir haben links oben haben wir die Online-Variante, das ist voneinander getrennt. Ich habe On-Premise. Ich habe erstaunlicherweise wirklich auch erlebt bei Kunden Testumgebungen, wo das völlig voneinander getrennt ist. Und dann, da suchen wir das und im Extranet suchen wir da. Und in unserem Intranet natürlich haben wir unsere eigene Suche. Das miteinander zu verknüpfen, ist für einen Anwender wenig verwirrend. Also das ist etwas, was er dann in seinem Suchverhalten und an seinem Ergebniszugriff gar nicht mehr hinterfragt, wo kommt es eigentlich her, wo liegen die Dokumente. Dann kann ich natürlich skalieren, size doesn't matter, es stimmt nicht immer, aber hier stimmt es. Unified Search Results, es wird miteinander verknüpft und Migration und Upgrade wäre da an der Stelle nicht mehr notwendig. Wie sieht das aus? Also ich meine Hybrid Search, die Dokumente kommen in die Search Appliance, das ist eingerichtet, also on-premise, klar, logisch, genau, online eben auch, gemeinsamer Index und das Suchfenster ist praktisch identisch von beiden Seiten. Also als ein Szenario, kurz nochmal abgeschlossen zusammengefasst, wenn ich hybrid drüber nachdenke, gibt es verschiedene inhaltliche Dinge, an die ich denken kann und eins davon wäre eine gemeinsame Suche. Und auch nochmal, die Martina hat das heute Vormittag auch sehr schön gesagt, das macht möglicherweise vom Administrationsaufwand weniger Sinn für kleine Unternehmen. Aber für große Unternehmen, die sagen, wir haben zum Beispiel eine Suchstrategie. Wir glauben, dass das für unser Unternehmen eine interne Suche etwas ist, was unsere Produktivität enorm nach vorne beamt. Und dann würde ich sagen, ist es eine sehr gute Überlegung, über Hybrid-Szenarien nachzudenken, weil wir diese Online-Suche auch sehr stark weiterentwickeln. Das wird man auch sehen mit dem Feature-Pack zum Beispiel und mit weiteren, wenn man die Roadmap betrachtet, ist Office Graph einer der wesentlichen Funktionalitäten, die weiterentwickelt wird, auch online. Das heißt, mit Delve und dieser Integration der Suche bin ich also grundsätzlich ganz weit vorne. Das dazu und kommen wir zum achten Punkt. Großer Schritt von Hybrid, gehen wir zu Client-Side-Webparts. Wobei, wenn ich an Überleitung denke, sind moderne Webseiten, ist es etwas, was aus diesem Online-Umfeld kommt und jetzt abstrahlt auch auf die On-Premise-Version. Das wird man auch immer sehen. Wir haben das dann später auch noch mal in einer Folie, dass ja gerade diese Online, SharePoint-Online-Entwicklerteam natürlich ganz stark auch abstrahlt in das, was On-Premise bereitgestellt wird. Und da ändern sich gerade so ein bisschen auch die Prioritäten und wir können on-premise letztendlich davon profitieren. Also was bedeutet das Client-Side-Webparts? Dass moderne Entwicklertechnologien auch in meine lokalen on-premise Versionen genutzt werden können. Client-Side-Webparts sind nicht ganz was Neues, aber was Neues ist dieses SharePoint-Framework, was das letztendlich unterstützt und dass ich mit meinen gewohnten Online-Programmierumgebungen sozusagen in dieser Stelle arbeiten kann.
Genau.
Du nickst, ja. Es ist für einen IT-Admin auch eigentlich von der Administration her eine schöne Erleichterung, oder? Mhm. Willst du was sagen?
Nee,
gut. Hätte ja sein können. Du hättest noch mal bestärken können.
Genau so ist es.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Also, Client-Side-Webpart, was ist der Mehrwert? Letztendlich, es läuft clientseitig, kann also mit JavaScript, HTML-basierend in benutzergenerierten Bereichen weg von der Administration, ich muss mich nicht drum kümmern, kann ich praktisch wirklich reichhaltige Webseiten, also die reiche Welt der Web-Services hier mit einbinden, kann in Containern letztendlich irgendwo in Bibliotheken meine Daten haben, kann die mit einziehen und das ist alles weg eben von der Administration. Ich sage das nochmal, wir haben ja so einen IT-Pro-Vortrag und warum denke ich darüber nach, dass ich diese Webparts mich nicht drum kümmern muss. Ich habe das in die Fachbereiche übergeben. Ich habe Entwickler, die sich drum kümmern, die das vielleicht auch managen, die das pflegen. Dann gibt es Agenturen, die dahinter stehen. Und ich habe als SharePoint-Administrator an dieser Stelle nichts mehr damit zu tun. Also das ist ein großer Vorteil. Bleiben also Webparts, laufen da und laufen eben in On-Premise und Office 365 nochmal, der letzte Support, beides. Das ist auch etwas, wenn Sie sich damit beschäftigen und das letztendlich genutzt haben, diese Webparts oder programmieren lassen haben oder erstellen lassen haben, können Sie ja ganz flexibel auch zwischen den Welten hin und her switchen. Finde ich auch unter dem Hybrid-Gesichtspunkt auch sehr schön. Das heißt, ich hole Sie nochmal ein bisschen ab. Was habe ich Stand heute? In den vergangenen Versionen hatte ich eben traditionelle Information Worker Webpart steht hier, also ganz normale Webparts, die serverseitig bereitgestellt sind. Immer aus meiner Sicht waren es immer ein bisschen zu wenig und dann konnte man was dazu installieren oder nicht. Eigentlich haben viele Administratoren gesagt, eher nicht. Und dann hat man das gehabt, was man hatte und dann konnte man Webseiten also modifizieren oder nicht modifizieren. Das ist mit 2013 einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gegangen. Viel reichhaltiger Webseiten möglich geworden, es ist auch anspruchsvoller geworden und wenn man weiß, dass die Anwender das auch lieben und diese sagen wir mal, das Auge arbeitet ja mit und dann hatte ich da schöne Möglichkeiten. Jetzt wirklich reiche Webseiten, das Framework stellt standardmäßig in 2016 andere Webseiten zur Verfügung, ich kann anders arbeiten, ich kann das individueller modifizieren. Und dann kann ich, und das ist die letzte Folie dazu, kann ich dann wirklich Webseiten SharePoint-basierend einrichten, die Webparts haben, die Services bereitstellen, die aus externen Systemen kommen, die über JavaScript-Code geladen werden aus CDNs, also aus anderen praktisch Containern, aus Listen oder Bibliotheken, die ich hier mit reinladen kann, unterstützt REST-Calls. Ich kann mit Python arbeiten. Ich könnte jetzt Analysen wirklich webseitig basiert machen, um Ihnen auch hier nochmal vielleicht ein Beispiel aus dem Schulungsbereich. Ich könnte jetzt einen MOOC nehmen, zum Beispiel von edx.org und könnte das hier über Python-Calls mit einbinden. Habe in meiner SharePoint-Seite plötzlich eine Learning-Umgebung eingebettet, ja, und muss nicht mein System verlassen. Also SharePoint kriegt eigentlich eine ganz andere Dimension wirklich als reiche Webseite, als reiche mit reicher Funktionalität angebettet bis dazu, dass dann zum Beispiel hier Skype for Business auch mit integriert sein kann. Also aus verschiedenen Quellen zusammengefasst, nochmal abgeschlossen, Client-Side-Code bedeutet Entlastung für den IT-Administrator, weniger Administrationsaufgaben, mehr Übergabe vielleicht in die einzelnen Fachbereiche, dort Entwicklungsarbeit auch machbar zu haben, kleinzeitig auszuführen und dem Anwender ein ganz anderes Benutzererlebnis innerhalb der Webseiten zu gewährleisten. Kommen wir zum vorletzten Punkt.
Vielleicht eins noch. Also Client-Side hat natürlich auch den charmanten Vorteil, dass ich weniger Last auf den Servern habe, weil ich weniger Server-Side-Code habe, was natürlich für den SharePoint-Server-Stabilität nicht unerträglich ist. Jetzt zum letzten Punkt.
Vom vorletzten Punkt, genau. Wir haben ganz bewusst noch mal rausgestellt, überhaupt diese Möglichkeit des Feature-Packs. Ja, da gehen wir gleich inhaltlich drauf ein, was Inhalt vom Feature-Pack ist, wirklich auch als funktionelle Übersicht. Wir wollen aber vorab kurz auch herausstellen, dass mit SharePoint 2016 ja auch wieder so ein ganz anderer Release Zyklus zu uns gekommen ist, auch anderes Bereitstellungsverhalten von Updates. Um mal so ein bisschen so einen Schritt zurück zu machen, wir kommen ja aus einer Welt, vor 2-3 Jahren wurde darüber gesprochen, ob es überhaupt noch den SharePoint-Server nach 13 die nächste Version gibt. Hat einer diese Diskussionen so ein bisschen miterlebt? Ja, genau. Und da kann man ganz klar sagen, das zielt auch auf die Zukunft, ist eine ganz klare Strategie, dass diese On-Premise-Version nach wie vor auch weiter gepflegt wird und weiter bereitgestellt wird. Und es kommen jetzt so Dinge dazu, natürlich, dass zum Beispiel Funktionalitäten im SharePoint Online getestet werden und dann in den On-Premise-Server überführt werden, dort bereitgestellt werden. Und das ist so eine ganz andere Herangehensweise. Wir werden also viele, viele Cloud-Born-Funktionalitäten sehen, die dann Stück für Stück in den SharePoint On-Premise-Server bereitgestellt werden. Dann gibt es verschiedene Sichten drauf, dass zum Beispiel Security-Updates, dass die laufend kommen, dass es Updates gibt, die monatlich bereitgestellt werden. Ein Unternehmen, die mit uns Software Assurance einen Vertrag haben, die kriegen das dann Stück für Stück auch immer wieder bereitgestellt. Und da ist Feature-Pack eines der wesentlichen Zwischenschritte.
Genau. Das Charmante an dem Feature-Pack ist halt einfach im Gegensatz zu früher, dass jetzt der Administrator nicht mehr im Prinzip noch ein großes Paket, wo Security-Updates, Feature-Updates, alles zusammen drin sind, sondern wir haben das so ein bisschen getrennt. Das heißt, wir kriegen die Public-Updates, da sind vor allen Dingen eben dann Security-Themen drin oder auch kleinere Verbesserungen unter der Haube. Und dazu gibt es eben auch als Public-Update, aber separat nochmal betrachtet eben die Feature-Packs. Und da kann ich jetzt als Administrator sagen, möchte ich dieses Feature-Pack installieren, ja oder nein? Was früher schwierig war, da gab es ein CU1, CU2, da war alles drin, basta, ich muss es nehmen, wenn ich einen Teil davon wollte oder nicht. Und das haben wir jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt und getrennt, sodass wir jetzt sagen können, wenn immer ein Feature-Pack kommt, obliegt es dem jeweiligen Administrator zu entscheiden, ob er es ausrollen möchte oder nicht. Ganz charmante Geschichte. Was ist in dem Feature-Pack 1 drin? Ich glaube, das ist jetzt erst seit knapp einem Monat öffentlich verfügbar. Das sind zum einen das Thema Administrative Login, ist eines der am meisten nachgefragten Themen gewesen auf User Voice, wenn es darum geht, die Aktivitäten, die ich als Administrator durchführe, regelmäßig zu loggen. Gehen wir später noch mal im Detail drauf ein. Mini-Role Enhancements, ich hatte es vorhin schon gesagt, es sind 2 neue Mini-Rollen dazugekommen jetzt mit dem Feature-Pack. Wir haben für OneDrive for Business eine Modern Experience, Custom Tiles im SharePoint App Launcher, das hattest du gerade eben auch gezeigt. SharePoint Hybrid Auditing ist dazugekommen, genauso wie Hybrid Taxonomy, da gehen wir auch gleich nochmal kurz ein, sowie OneDrive API für SharePoint On-Premises. Das ist alles in einem Feature-Pack drin, es wird Feature-Packs geben, wo neue Sachen drin sind, die es online vorher gab, die dann aber auch auf den SharePoint-Server On-Premises runtergebrochen werden. So, und dann sind wir im Prinzip auch schon bei der Nummer 10. Jawohl. Guter Punkt. Müsste es eigentlich unter der Update-Übersicht geben, ja. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht auf dem Schirm, wo genau, aber ja, im Prinzip konnte man früher auch sehen, auf welchem Patch-Stand war ich mit meinem CU und genauso wird es mit dem Feature-Pack auch passieren. Die sind ja im Prinzip als Public-Update oder Teile des Public-Update-Zyklus und damit kann ich dann zumindest über die Release-Nummer erkennen, auf welchem Stand ich bin. Genau. Admin-Protokolle und Hybrid-Taxonomie. Wir haben das mal zusammengeschmissen, weil wir gesagt haben, wir machen 10. Man hätte auch 2 draus machen können, dann wären wir bei 11 gewesen. Daher ist eins von beiden als extra zu verstehen. Wie war es denn bisher gewesen? Out of the box hat SharePoint bisher bis 2013, bis einschließlich 2013 nicht die Möglichkeit gehabt, administrative Tätigkeiten zu loggen in dem Standard-Login. Das heißt, wenn ich als Admin eine Site-Collection eingelegt habe und dergleichen und so fort, war das nicht out of the box ohne weiteres loggbar. Es gibt natürlich Tools, Third-Party-Tools, die das ermöglicht haben, kostet im Zweifel 2 Geld oder zusätzlicher Administrations-Overhead. Und wie gesagt, das war auch eines der Top-Features auf User Voice, die nachgefragt wurden, dass das irgendwann mal möglich ist. Jetzt mit dem Feature-Pack ist das möglich, das heißt, ich kann in 2016 Feature-Pack 1, was muss ich dazu sagen, alle meine oder sehr viele administrative Sachen, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, loggen. Es gibt ja auf Technet einen guten Artikel, was genau im Detail alles geloggt werden kann durch das Feature. Das Ganze wird bis zu 31 Tagen in der UsageDB gespeichert und ich kann es im Prinzip per PowerShell ganz bequem abrufen. Können wir nachher gleich mal versuchen auf meinem Spiel SharePoint. Machen wir am Anschluss, denn wir machen als erstes noch die Achso, genau. Ich habe es als Screenshot auch. Also im Prinzip, wie konfiguriert man das Ganze? Einfach unter Usage and Health Data Collection ist ein zusätzliches Häkchen zugekommen, ganz oben. Einklicken und es wird mitgeloggt ab dem Zeitpunkt, wo ich es aktiviert habe. Wie gesagt, wir können es uns gleich noch als Demo anschauen. Ich habe jetzt einfach mal vorweg einen Befehl abgeschossen, um mal zu schauen, okay, was habe ich denn da gemacht? Und da sieht man, dass der User Raikare, das bin ich, Site Collection irgendwann mal angelegt hat. Ja, ein Feature aktiviert und dergleichen. Also das ist, funktioniert jetzt ganz wunderbar. Man kann es natürlich entsprechend auch noch filtern, wenn man das möchte. Und der letzte Punkt, die 10.5, Hybrid Taxonomy, das spielt auf das Thema, was der Gernot hatte, diese ganze neue Welt, Integration von Hybrid, von Online- und On-Premise-Umgebung in eine Hybrid-Umgebung ein. Ist auch aus dem Feature Pack 1 und für SharePoint 2013 auch im CO2 drin. Das heißt, wenn man noch eine alte Farm hat, kann man auch das da nutzen. Das Neue daran ist, dass jetzt eben Terms, Termset und Gruppen on-prem sowohl auch online verfügbar gemacht werden können. Das heißt, ich habe einen einheitlichen Termstore, wenn ich in einer Hybridumgebung bin. Und das Charmante daran ist, dass der Master in SharePoint online gehalten wird und on-premise einfach eine Read-Only-Kopie. Das heißt, alle Änderungen mache ich online und ich bekomme dann für meine lokale Instanz immer eine Kopie. Genau, und lokale Terms, die ich anlege, werden natürlich nicht überschrieben. Also die bleiben natürlich dabei. Jetzt gibt es eine kleine Einschränkung, die sollte man wissen. Der SharePoint Online, der schafft nur 200.000 Terms. On-Premises geht 1 Million. Das heißt, das muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt, dass ich da im Zweifelsfall ein bisschen eingeschränkt bin. Nichtsdestotrotz eine wunderbare Sache. Wo kann ich das Ganze konfigurieren, wenn ich das Thema Hybrid Taxonomy aktivieren möchte? Das mache ich im Admin Center von SharePoint Online oder von Office 365. Gehe dort einfach in das SharePoint Admin Center hinein, habe ganz unten links den Configure Hybrid Button und komme dann auf den Hybrid Szenario Picker. Beziehungsweise, wenn man in der Preview ist, auch auf den Cloud Driven Hybrid Szenario Picker, den man hier jetzt im Bildschirm sieht. Wichtiger Hinweis, das Ganze ist noch in Preview und subject to change. Das heißt, wenn man das produktiv einsetzen möchte, sollte man das immer im Hinterkopf haben, dass sich da noch Dinge ändern können.
Gut, nichtsdestotrotz sieht man, wo die Reise hingeht, wo so auch sagen wir mal, Entwicklungstendenzen sind. Und wir haben abschließend noch mal eine Folie, wo einfach diese neue Denken auch über SharePoint. SharePoint hat ja eine ganz wesentliche Rolle gespielt und spielt immer noch in vielen Unternehmen. Ist eines der wesentlichen, ich sag's mal ganz despektierlich, Ablageorte für Dokumente. Und ich glaube, wir sind in den letzten 10, 15 Jahren auch Stück für Stück dazu gekommen, dass es nicht nur ein Dokumentenablagesystem ist, sondern dass man sehr viel mehr damit machen kann. Und der Michael Greth legt ja immer wunderbar diesen alten schönen Donut auf mit den vielen Bereichen und der jetzt immer vielfältiger wird, eigentlich wie ein Blumenstrauß. Und was man wirklich mitnehmen kann aus dem Vortrag, was unsere Intention ist, dass man zum einen natürlich mit dem SharePoint 2016 Dinge tun kann, die man natürlich in der Vergangenheit schon erfolgreich machen konnte, kann ich jetzt auch noch natürlich on-premise machen, dass aber zu diesem Blumenstrauß viele neue Möglichkeiten auch dazukommen, Innovationsmöglichkeiten, die aus einer ergänzenden SharePoint Online Installationen und Zuordnung zu einem Unternehmen kommen kann. Also ich kann so oder so sehr viel produktiver sein. SharePoint wird es weitergeben. Ist eines unserer auch nach wie vor Produkte fokusmäßig, die weiterentwickelt werden. Ist ja nicht immer bei jedem Produkt so, aber SharePoint, also kann man hier an dieser Stelle unterstützen, auch vom Entwicklungszyklus. Etwas, was wir an der Stelle auch wirklich dokumentieren wollten und zeigen wollten mit dieser Auswahl der Funktionalitäten.
Genau.
Also weiter dranbleiben am Thema SharePoint.
Genau. Wir sind dann im Prinzip durch.
Genau, super. Dann sagen wir schon mal, um die Sache abzuschließen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg
im SharePoint. Genau, bei der nächsten Ausrollung des SharePoint 2016.
Danke.